Vorpass, der Rugby-Podcast mit Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten, aktuellste, beste Ausgabe der Podcast Vorpass. Big G, ich glaube, heute geht es um ein Thema, oder?
Da hat aber jemand sehr, sehr große Freude, habe ich das Gefühl. Der scheint es mal echt gut zu gehen.
Ja, ich sage es einfach von vornherein, wir werden halt gar kein Wort über Schottland, Wales und Italien, Frankreich oder England sprechen, sondern das wird, also falls es euch stört, das wird einfach jetzt 19 Minuten lang, extra lang Folge über Irland. Also,
Aber
falls es
wir
euch nicht
müssen auch
schmeckt.
über England sprechen.
Okay, dann doch. Du darfst. Big
Ja,
G, wer hätte das kommen sehen?
Wer hätte kommen sehen, dass nach der dritten Runde der Six Nations 2026 Irland gerade mal so ein Italien mit 2013 schlägt, was auch hätte ein Unentschieden sein können, aber einen Rekordsieg in Twickenham in der dritten Runde einfährt. Ich habe auf England gesetzt als Six Nations Gewinner. Alle oder 99% der Kommentatoren haben wahrscheinlich oder haben Frankreich, England als das Entscheidungsspiel vorausgesagt und alle lagen falsch. Der absolute Wahnsinn. Die irische Medienlandschaft, du weißt es wahrscheinlich besser als ich, hat das Team schon halb abgeschrieben, oder? Die Zweifel wurden immer stärker an einigen Spielern und ja, die Reaktion war der Wahnsinn.
Yep.
Aus. Also,
Punkt.
obwohl ich
Ja.
sagen muss, stopp, ein Exclamation Mark, Sternchen, England hat sie noch leicht gemacht, ne? Also das muss man auch sagen, ist brillante Performance von Irland. England wirklich irgendwie in der zweiten Liga gespielt am Wochenende. Keine Ahnung. Aber wie
Das
wollen wir
finde ich,
einsteigen?
ja,
Wo fangen wir an?
das finde ich so ein bisschen vereinfacht. Also lass uns dort einfach anfangen. Der Einstieg, dass England so katastrophal war, stimme ich halt nicht zu. Ich habe jetzt heute das Spiel nochmal angeschaut und entscheidend ist auf jeden Fall die ersten 25, 30 Minuten. Tatsächlich ein bisschen davor, ein bisschen weniger, vielleicht die ersten 20 Minuten, genau zu sein. England war nur im Angriff, Irland war nur in Verteidigung. Und es hat einfach so ein paar Millimeter so quasi gefehlt, um da zu punkten. Und entscheidend war auch teilweise dieses Momentum, was England halt mitgebracht hat. Wo dann auch teilweise mit Straftritten und solches und Scrums und solches nach vorne gearbeitet wurden, dass dann die Luft sehr schnell raus war, wenn man quasi George Ford das Kick nächstens ausschafft, das eine. Kickt Osborne hat fast zur Mittellinie dann zurück. Anstatt Gas auf der 5 Meter hast du Gas auf der Mittellinie, schon unterschiedlich. Und dann hat er einen Straftritt, was er eigentlich nur in die Gasse kicken müsste für einen 5 Meter Gasse, quasi tot gekickt. Führt dann zu die 22 von Irland raus. Also deshalb glaube ich nicht, dass England das leicht gemacht hat. Ich glaube einfach mal, dass Irland sozusagen den Sauerstoff vom England so nach und nach abgedreht hat, bis hin, dass sie dann einfach ratlos waren. Also die sind einfach nicht reingegangen und waren halt irgendwie planlos. Die hatten so einen Plan, haben versucht, das durchzuführen, haben weiter das durchgeführt, haben mit denselben Methoden quasi Sachen probiert und zu keinem Ergebnis gekommen. Und dann waren sie so ein bisschen ratlos. Und ich glaube, das war das Ding, dass Irland gesagt hat, wir verteidigen und punkten ganz leicht, also relativ leicht sozusagen. Und dann nochmal, und England war so ein bisschen ratlos. Wie kann das halt sein? Wir hatten jetzt extrem viel Ballbesitz. Wir waren in der 22. Wir standen halt kurz vor dem Mahlfeld und kriegen keinen Punkt. Und Irland, zack, kriegt einen Punkt rein.
Ja.
Hat mich sehr erinnert an dem Spiel Irland gegen Frankreich. wo ich auch gesagt habe, damals, als ich so jung war, war es für Frankreich damals gegen Irland immer leicht, Versuche zu legen und Irland musste richtig hart kämpfen.
Ja.
England hat extrem hart gekämpft und
Aber
kam
keine
halt mit
Versuche
nichts
gekriegt.
raus. Das war quasi entscheidend für mich. Und was ich dazu mit reinbringen wollte, das würde ich sagen, deshalb würde ich nicht mit eingehen, dass die das leicht gemacht haben. Aber was ich entscheidend finde, sind so ein paar Kernthemen. Ich schmeiß die mal rein und du kannst die dann nach und nach auseinandernehmen. Also Thema 1 wäre diese Idee mit Plan A funktioniert nicht. Was machen wir danach? Sah so aus, als ob ganz viele führende Spieler einfach nicht wussten, was sollen wir sonst machen. Das war so ein bisschen
Ja.
Plan A, klappt nicht, was machen wir? Wir haben nichts anderes. Wer soll das HDR den Ruder reißen, wissen wir nicht. Das war das eine, so ein bisschen Führungsebene, Fragezeichen. Zweiter Punkt ist dann halt Wille oder quasi, wer will das Spiel oder quasi willensstark grundsätzlich. Beispiel anhand von Marcus Smith bricht halt durch, sprintet halt durch. Eigentlich würde ich halt sagen, das ist ein relativ schneller Spieler.
99% ist das ein Versuch.
McCloskey, der halt quasi das ganze Spiel gespielt hat und Smith nickt,
Aussieht wie ein
jagt ihn
Zwei-Dreier-Spiel oder
runter
Zwei-Drei-Spieler.
und nicht nur tackelt ihn, sondern bringt ihn raus. Also, weil das Tackeln wäre halt
Ja,
nicht
das war nochmal drei
ausreichend
Meter
gewesen,
oder
sondern.
so.
Und das war halt weiter im Spiel. Das ist dieses, wir wollen das. Also da hat man hat quasi dann Irland gezeigt und England ein bisschen hat nicht. Vielleicht halt, hängt das auch teilweise zusammen mit dem ersten Punkt. Und der letzte Punkt, was ich jetzt so mit reinschmeiße, ist, wie kannst du als Trainer, also verletzungsbedingt eine und taktisch bedingt zwei anderen, also drei Leute in der ersten Halbzeit auswechseln? Das war für mich ein Rätsel. Zum einen, bestes Beispiel ist, Stewart hat die gelbe Karte bekommen, kam zurück, hat kurz gespielt und wurde in der 39. Minute ausgewechselt.
Das
Was
war komisch.
ist der Sinn der Sache dahinter?
Ja.
Warum, also jetzt doof gesagt, hat er so katastrophal nach der gelben Karte gespielt? Und was gewinnt man dadurch, indem man ihn auswechselt und irgendwie. Das ist so eine Demütigung meines Erachtens. 39 Minuten, warte doch bis zur Halbzeit, dann bringst du in der Halbzeit Marcus Smith, dann erzählst du in der Halbzeit, warum man das halt macht und was das Konzept dahinter ist. Und das ist halt irgendwie so Führung bei den Spielern, aber Führung in der Management-Ebene, beziehungsweise wie geht man mit dem Team halt um. Okay, bitteschön, drei Punkte.
Ich mit dem Planlos, ja, da bist du nicht der Einzige, der das sagt im Angriff. Und dass der Führungsspieler dann keinen Plan B, keinen Plan C haben, ja, da würde ich noch mitgehen, sofern man das von außen, sofern man das von außen beurteilen kann. Ich meine, die Sache ist ja, die Steve Borswick scheint ja ein sehr, sehr detailorientierter Coach zu sein. Er hat auch unter Eddie Jones gearbeitet, er kennt die Daten, er analysiert bis ins kleinste Detail. Und ich glaube, der Vorwurf war ja immer in den letzten 2 Jahren, dass zu viel strukturiert gespielt wird, nicht genügend Heads-up und so. Und jetzt kam Lee Blackett rein, der war früher bei Wasp, glaube ich, und man hatte im November eigentlich das Gefühl, dass sich auch im Angriff etwas ändert und nicht immer nur, also mehr Heads-up-Rugby gespielt wird, mehr geschaut wird, was vor einem ist, mehr die Leute einsetzt und nicht einfach nur planen oder nicht immer noch nur den gleichen Plan A macht. Aber das scheint jetzt wirklich, ja, davon hat man nicht viel gesehen. Also irgendwie scheint, da stimme ich dir zu. Aber das, was du mit dem Willen, ja, also ich denke, das gesamte Spiel von irgendwann zahnlos, ideenlos und kraftlos, ne, was schon in deine Richtung geht, was du gesagt hast. Aber was ich ganz klar sagen muss, dieser McCluskey-Tackle, von dem du gesprochen hast, das war 65. oder 70. Minute, glaube ich, der Intercept von Marcus Smith. Es geht ja auch noch, es geht noch um die ganzen miesen Penalties, die man weggegeben hat davor. Also man hat so viele schlechte Entscheidungen getroffen, einzelne Spieler, und das ist, glaube ich, kein Coaching-Ding. Also, wenn ein Guy Pepper, ich würde auch gern mal die Kommentatoren, die englischen Kommentatoren dazu einspielen, der entscheidet, also es ist 5 Meter Ruck auf der irischen Linie, irischer Ball, und Guy Pepper geht durch das Ruck durch, fällt auf Gibson Park drauf, so halb, ist natürlich Penalty für Irland. Also, was bringt es dir, am Ruck auf der 5-Meter-Linie in der irischen 22 irgendwie noch durchs Ruck zu gehen? Es, in 999 von 1000 Fällen wird man sowieso rauskicken. Da muss man nicht nochmal die Entscheidung treffen oder die dumme Entscheidung treffen, dass man da versucht, durchs Ruck zu gehen und die 9 anzugreifen. Und so eine Dinger waren die ganze Zeit, also die haben so viele vermeidbare Penalties weggegeben. Dann gab es noch drei, vier Szenen, wo ganz krass in der Verteidigung geschlafen wurde und die Zuordnung nicht gestimmt hat. Ne? Sowohl bei den Backs als auch bei den Forwards. Ein ganz einfacher Dreier- oder Vierer-Stürmer-Pott in der irischen 22, kriegt den Ball, irgendwer tappt, macht einen Pop-Pass zu Van der Vleer, er läuft durch. Aus der eigenen 22 raus. Also das darf eigentlich gar nie passieren. Nach 32 Minuten hatte man, glaube ich, na, hatte England 9 Handling Errors versus 2 von England. Also, ja, man kann vieles auf Coaches und Plan und so schieben, aber also das ist die Zuordnung beim Tacklen und Soft Shoulders, ne, manchmal wurde gar nicht getackelt, das weiß ich nicht. Also, das sind Basics, die Leute eigentlich hinbekommen müssten. Also, ich gehe
Ja,
schon
ne,
einher mit
ich,
dem, was du
ja,
sagst,
ja, ich,
aber ich
ja,
kann
ich,
jetzt.
ich.
Also ich habe es mir eben auch noch mal im Replay langsam angeguckt, ne? Und es ist wirklich krass. Also wie viel dumme Entscheidungen in einzelnen Ruck-Situationen getroffen wurden. Ach, warum nimmt George Ford den Ball in den Kontakt? Der kleinste Spieler und wird hochgehalten von Tyke Byrne und dem Rest.
Ja, er
Und
wird
es
halt
ist
so, also das sind teilweise Sachen, wo man auch, also das, die George Ford Sachen, ich glaube, er hat so, er war eins der Top Carriers tatsächlich für England. Aber das zeigt was
Das sagt
anderes.
aber,
Das
ja,
zeigt.
und wer sollte aber, sollte das seine 10 sein oder sollte das vielleicht irgendein Center sein?
Naja,
Vielleicht.
aber guck mal, wie es entstanden ist. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Prendergast. Also eigentlich willst du quasi Optionen haben. Und Ford wurde ein bisschen dazu gezwungen, weniger Optionen zu haben. Und oft war es halt so, ein paar Beispiele gab es halt, wo Van der Vleer eher so aus der Linie in diese dritte Verteidigungsperson ein bisschen mehr aus der Linie rauskam, um diesen weiteren Option passen zu unterbinden, sozusagen. Also man kann halt immer noch so einen Loop Pass darüber machen oder einen Bridge Pass eigentlich heißt das. Aber seine Optionen wurden so ein bisschen eingeengt und dann wurde er gezwungen, ein bisschen nach
Ja.
innen zu gehen. Ne? Beispiel,
Ja.
also noch ein besseres Beispiel erfuhr, dass er nicht so ganz auf dem Level war und das würde in deine These so ein bisschen reinspielen, auch dass sie vielleicht einfach eher einen schlechten Tag teilweise ist. England kommt halt durch, war das auch so ein Intercept? Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie es entstanden ist, aber Ford bricht halt durch. Und es war ein 2 gegen 2, aber rechts von ihnen ist Arndell, eins von der schnellsten Spieler auf der Platz. Und Ford entscheidet, dahin zu rennen und dann eine Schere mit ihm zu spielen, anstatt Arndell den Platz zu geben oder ein 1 zu 1 gegen Tommy Bryan zu geben. Und das war auch teilweise, wo man denkt hat, warum? Und guck mal zurück, manche Leute, wo man, also irgendwann zum Ende hin hat England gecheckt, okay, vielleicht mal probieren mit Ollie Lawrence irgendwie so Brechstange oder solches und das hat teilweise dann auch geklappt. Aber wer stellt diese Mannschaft zusammen und wer guckt es beim Training? Was haben die beim Training geliefert? Was sind die Ausreden dafür? Die haben schlecht gegen Schottland gespielt, haben zu Recht verloren in Schottland. Ist das nicht, wenn du so ein Spiel hast auf dem professionellen Level, würdest du nicht dann sagen, Alter, wir haben uns ein bisschen blamiert da, jetzt müssen wir zu Hause in London, müssen quasi ein bisschen uns hinhalten und sagen, let's go. Und dann haben sie noch schlechter geliefert als bei Schottland.
Ja, das stimmt.
Also
Alle reden von Reaktion, Reaktion,
das ist
Reaktion
halt
und
mehr als einzelne Spieler. Guy Pepper, ohne Frage, kam halt rein, war. Ich habe geschrieben, ich fand das halt witzig. Pepper, rub salt in the wounds. Aber das ist einfach, der war halt einfach kopflos. Aber noch besser Beispiel dafür, und das kann ich mir nicht vorstellen, Cowan Dickey, Gassen hat nicht geklappt. Okay, keine Ahnung, das kann halt irgendwie passieren. Das erste war irgendwie ein Missverständnis, würde ich halt sagen. Keine Ahnung, problematisch. Aber noch krasser war, diesen einen Break, was du halt meintest, glaube ich mal, war auch Cowan Dickey in der Linie und ist einfach versucht zu taggen und schmeißt sich einfach auf den Boden.
Hm.
Und dann bricht halt alle durch und du siehst, wie er aufsteht und dann so, ja, okay, ich jogge so chillig hinterher in dem Sinne. Das war für mich entscheidende. Und das kann nicht nur in dem Spiel gewesen sein. Und warum ist das seine Reaktion? Und was hat er im Training gemacht? Das ist so die Frage,
Ja.
die es bei mir steht. Was hat er jetzt, hat er in, also, oder was hat Borthwick gesehen? Borthwick hat Kaundicki in die Startfünfzehn, also quasi gebracht und gesagt, du bist der Dude, Hakler Nummer eins für mich. Und Jamie George kommt dann irgendwann später. Gibt es niemand anderes in England, der Hakler spielen kann? Ist das, also das ist, was mir ein Rätsel bleibt. Und wenn du sagst, er ist der Dude, er soll halt starten in einem extrem wichtigen Spiel und das liefert er. Also ich meine, da, das sind die Fragen noch größer als bei den einzelnen Spielern. Da ist irgendwie so ein großes Thema und das mit den Leaders, das habe ich letzte Woche ja angemerkt. Das war halt so, dass, okay, wir haben sehr viele erfahrene Leaders im Team, aber was machen die alle? Und wieder Toji Pfau ausgewechselt. Das waren halt so wie, also die Leute sich zum ersten Mal gesehen haben und haben gesagt, wir kriegen es irgendwie hin. Also die hatten von mir aus, nachdem die mit diesen ersten 20 Minuten nicht durchgekommen sind, war es teilweise, dass sie gesagt haben, also manche Spieler sah es für mich aus, oh, ich habe keinen Bock mehr. Und bei Freddie Stewart zum Beispiel sah, also meines Erachtens nicht so doll aus, aber warum wechselst du ihn dann aus?
Ja,
Also
das ist
das
bizarr.
ist, Cowan Dickey war nicht auf dem Level. Viele andere Leute waren nicht auf dem Level. Pepper wurde eingewechselt. Im besten Fall hättest du ihn auswechseln müssen danach. Bevan Roode genauso. Bevan Roode kam eingewechselt, saß auf der Bank, hat gesehen, es geht halt richtig scheiße. Und kam halt rein und hat gesagt, ich mach noch mehr Scheiße, weil fuck it. Also, das war für
Also
mich irgendwie so.
für die, die nicht ganz so viel Podcast hören oder nicht ganz so viel lesen, es wird immer davon gesprochen, dass halt die Spieler müssen jetzt eine Reaktion zeigen. Das war Schottland, nachdem sie in Italien recht sang- und klanglos verloren haben und da auch ihr Line-out dysfunktional war und sie auch wirklich falsche Entscheidungen im Regen getroffen haben, dann hat jeder gesagt, ey, jetzt muss da eine Reaktion kommen. Ne? Und dann kam dann von Schottland auch eine Reaktion, wobei ich auch sagen muss, gegen England sind alle Leute wahrscheinlich immer 10% mehr motivierter. Und genau das Gleiche wurde jetzt von England in dieser Woche erwartet, nach dem Schottland-Spiel, dass eine Reaktion kommen muss. Ne? Man spielt zu Hause, man hat noch Chancen. Es ist wirklich ein entscheidendes Spiel. Es ist gegen, man hat vor 2 Jahren in der letzten Minute mit einem Drop Goal nochmal gewonnen. Ne? Es ist gegen Irland. Und wie du sagst, also bei dem Versuch von Gibson Park, bei dem ersten, wo er schnell den Ball antappt,
Exakt. Chessum.
Tom Curry joggt auch irgendwie so halb zurück oder so und auch die
Krass.
anderen da. Also,
Chessum schaltet komplett aus. Also guck nochmal. Also klar, es ist irgendwie viele Leute am Boden und so. Aber gibt es ein paar, gerannt hat rein. Hayes ist gerade irgendwie da. Aber Chessum war auf den Beinen auf jeden Fall. Die anderen waren so ein bisschen am Boden, stehen halt auf. Das war auch nicht gut. Aber Chessum war halt auf den Beinen, dreht sich um und sagt: Oh, Kacke, ja, Straftritt weggegeben. Und in den 5 Sekunden, wo er das denkt und ausspricht, ist Gibson Park schon durch.
Gibson Park sieht
Und
das, man sieht das echt ganz gut. Er hat da 4, 5 Stürmer eigentlich nur und man sieht das Loch hinter dem Ruck. Und ich glaube, Byrne gibt ihm sehr schnell den Ball und er reagiert so, weil er da dieses 3 Meter Loch da sieht und
ja.
genau da rennt. Und da
Ja.
waren auch noch Curry, der Rücken auch noch zugedreht und so und genau da rennt er durch. Und für einen 34- oder 35-Jährigen ist das echt nicht schlecht. Ja, aber sprechen wir jetzt doch mal über Irland. Jetzt haben wir schon so viel über England gesprochen. Wir müssen auch noch trotzdem noch über die anderen Spiele wahrscheinlich
Ja,
sprechen.
aber das ist für, also ich glaube, weiß nicht, wollen die Leute das hören? Ja, ihr wollt es hören. Ich glaube, das, was bestimmt schwierig war, war Man of the Match zu
Ja.
geben, wahrscheinlich. Also Gibson
Delecoon
Park
war
war
gut.
extrem.
Osborne war
Balakun,
gut.
also Balakun macht
Burn.
zwei absoluten Try-Savers, absoluten
Ja.
Try-Savers. Und die Sachen, die er im Angriff gemacht hat, also dieses ganz am Anfang, wo er quasi, er sieht halt Arundel. Er weiß halt, wer das ist, weiß er es schnell und sagt, fuck it. Und er steppt ihn und nimmt ihn außen, weil er weiß, ich werde mindestens um dich rumkommen oder du fängst mich, aber ich werde noch einen Arm frei haben und poppt den Ball halt innen zu Tommy O'Brien, der hat nochmal einen Meter gemacht. Also der war so gut. Der war im Angriff sehr gut, aber das, was man hat weniger gesehen hat im ersten Viewing, aber im zweiten auf jeden Fall, diese Tacklings. Also er hat einfach zwei, glaube ich, mindestens zwei Try-Savers gemacht und ist einfach aufgestanden und gesagt, nice, let's go, nächstes Ding. Irgendwie ohne diese Ben Earl, wir feiern halt alles und schreien hat, sondern hat meinen Job gemacht, boom, aufstehen, nächstes Ding, nächste Aufgabe. Und war nicht so, hey, guck mich halt so an. McCloskey hat dieses Ding, was wir eben gesagt hat, mit er sprintet hat 50 Meter zurück und vernascht hat Marcus Smith. Pff, ziemlich krass. Byrne mit sehr, sehr, sehr wichtige Turnovers. Das war das eine oder andere Mal in der 22 oder kurz vor Mållinie entscheidend auf jeden Fall. Und was ich einfach gut finde, ist, dass, also wir hatten ja darüber, also ich habe ja in der Woche geguckt, wie die quasi Wettbüros und so das hat sehen und haben gesagt, glaube ich, plus England plus 12 war so normalerweise so und oft, also in den meisten Fällen liegen die schon richtig. Und bei Irland war es halt teilweise irgendwie vier Quote oder sowas und ich dachte so, also so, also was bei mir so war für dieses, okay, knappes Spiel, England ist zu Hause, Heimvorteil hat mich so ein bisschen dazu, mein Herz sagt Irland. Mein Kopf sagt mir, irgendwie Heimvorteil entscheidet das leicht, vielleicht. Aber was ich auf jeden Fall nicht gesehen habe, ist, dass es halt so eine riesen Distanz zwischen den Mannschaften gab. Also, ich habe nicht gesehen, dass Irland so schlecht war und England definitiv nicht so gut, was ich bisher in diesem
Vor dem
Championship
Spiel,
gesehen habe.
ja.
Genau. Und da war es für mich so, da liegt die, also ich glaube schon, dass England vielleicht gewinnt, mal so, aber so deutlich sind die nicht auseinander. Und nichts, das zu unterstützen, habe ich ein paar Euro auf Irland gesetzt, auf jeden Fall. Und ne, also auch, was ich dann danach, nachdem ich angefangen habe, so diese These durchzugehen, Irland wird gewinnen. Nachdem ich so quasi gewettet habe, Irland wird gewinnen, habe ich gedacht, wie wird Irland das machen? Und Irland hatte bei Farrell am Anfang sehr oft versucht, einfach so Blitz gleich am Anfang zu machen. Wirklich so bam, 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 bam zu machen. Und ich dachte so, Irland wird die erste Halbzeit gewinnen und dann wird es so ein bisschen eng sozusagen. Und das war so ein bisschen mein Gefühl, nachdem ich diese These gelegt habe, Irland wird halt gewinnen. Und da war es halt so, dass nicht genauso aufgegangen ist. Sie haben die erste Halbzeit natürlich gewonnen, aber die haben extrem viel verteidigt. Und das war einfach, das meine ich mit dem Sauerstoff, einfach England so nach und nach und nach und nach zugedreht. Haben gesagt, wird halt nichts. Und ich glaube, das wurde dann irgendwann für die englischen Jungs dann zu real, dass sie gesagt haben, ey, wir probieren hier viel, aber es passiert halt nichts. Und ich habe es nicht gesehen, dass Ford und Lawrence und Dingwall, dass die so World Class sind, beziehungsweise die besten, die es halt überhaupt gibt. Und deshalb war ich so, ich sehe es halt nicht. Ich sehe, wie Irland da genau bei 10, 12, 13 angreifen könnte und dass es da irgendwie erfolgreich sein könnte. Und oft ist es genau in den Stellen gefahren. Also, die haben oft versucht, Ford unter so Druck zu setzen und zwischen Lawrence und Dingwall da anzugreifen. Und da ist diese Partnership. Und das haben wir auch so vorher gesprochen, nicht so eingegroovt, wie es sein müsste, meines Erachtens.
Ja, schade. Also ich, obwohl wir hier ein irisch-deutscher Podcast sind oder ein deutsch-deutscher Podcast. Wir wollen auch eigentlich ein starkes England sehen und ich will auch ein starkes Wales sehen. Und ich habe auch gedacht nach den Autumn Internationals, dass England weiter ist. Aber jetzt gerade sieht es so aus, als ob man einen Schritt nach vorne gegangen ist und zwei zurück. Und
Lass uns vielleicht so vor nächste Woche so Big Picture Sachen halt aufheben, weil ich glaube, da ist noch so ein Thema und es sprengt dann so ein bisschen den Rahmen. Ich glaube, hervorzuheben, dass als ich vorher, also vor langer Zeit, habe ich mich beschäftigt mit der Thematik, dass ich gerne in Twickenham das Spiel sehen würde. Wir hätten Möglichkeiten, an Tickets zu kommen. Es hat leider nicht genau aufgegangen, wie wir gewollt haben. Aber vorher, so vor 2 Wochen war ich so, ach, puf, jetzt bin ich froh, nicht dahin zu gehen. Natürlich war ich dann traurig, nicht da zu sein, weil es sah cool aus. Was mich einfach so ein bisschen gewundert hat, war halt quasi in der 69. Minute, dass man gesehen hat, dass so nach und nach das Stadion leert sich, also dass einige Leute gegangen sind. Und was ich krass fand, das habe ich im ersten Viewing live nicht gesehen, aber nach der Halbzeit, guck mal nach der Halbzeit, da siehst du gegen eine Tribüne, fehlen halt Tausende von Menschen. Und klar kann man halt noch auf Toilette gehen und keine Ahnung, geht alle auf Toilette oder trinken und dies, das. Aber man sieht halt noch bis in der 45. oder 46. Minute fehlen immer noch mengenweise Leute. Und worauf will ich halt so ein bisschen hinaus, ist das Publikum vielleicht dort bei dem Spiel nicht, ich will halt nicht sagen, dass irgendwie Schönwetterfans, das halt
Ja.
so. Nee, das ist auch nicht mein Punkt. Es geht einfach darum, dass es einfach schon sehr teuer ist, glaube ich, für manchen Fans, besonders in manchen Sitzkategorien und solches. Und das hat man gesehen, dass vielleicht das Publikum gemerkt hat, hier heute ist nichts für England hat drin, besonders gleich nach der Versuch nach der Halbzeit für Irland. Und dann war es so ein bisschen so, weiß ich nicht. Und da muss ich gestehen, es war 29, was, 29,7 oder so. Und ich will halt nicht sagen, dass England hätte noch gewinnen können, aber da war noch alles drin. Aber irgendwie das Publikum und das Fans, man hat nicht gesehen, dass sie deren Mannschaft irgendwie noch angepeitscht haben oder angefeuert haben oder irgendwas. Und da hat irgendwas gefehlt. Das war ein bisschen so, also ist ein bisschen so, ja. Egal, so ein bisschen diese Einstellung und das wurde halt so noch geprägt, stärker mit, wie gesagt, ab der also 70.
Ja.
Minute sind halt Leute gegangen und ich habe mir überlegt, ob das in Irland passieren würde. Ich glaube halt nicht. Also ich glaube, man würde halt nicht einfach so abhauen, zum einen die Spiele, das zu würdigen,
Aber gibt es
trotzdem
einen
zu
Unterschied
verlieren.
zwischen auch Dublin Crowd und den Leuten in den anderen Städten oder so?
Ich weiß halt nicht, ich fand das einfach so ein komisches Message, so grundsätzlich. Also die beiden Themen, das ist mir so ein bisschen aufgefallen, aber es ist vielleicht so Kleinigkeiten, aber das war irgendwie so dieses, es in diesem Narrativ von so ein bisschen so, ja, so Interesse rutscht halt nach oder keine Ahnung, Interesse nimmt ab oder sowas. Und das hat man teilweise durchs Publikum, aber teilweise durch den Spiegel gesehen. Und das war irgendwie so ein bisschen überraschend, muss ich mal zugeben.
Ja, gut, aber so gesehen habe ich das auch, da stimme ich dazu. Wie gesagt, die Spiele, das letzte Spiel, das ich in Twickenham gesehen habe, waren Neuseeland gegen Südafrika. Und das kann man nicht vergleichen, weil das waren auch das so ein sinnloses Vorbereitungstestspiel eigentlich für die WM. Und die Stimmung war auch eine Katastrophe und das Spiel war auch eine Katastrophe, weil halt viele, viele Expat-Leute da waren, die eigentlich da nur leben in London, aber sich, glaube ich, gar nicht so sehr für Rugby interessieren. Und das hat man halt auch krass gemerkt. Und ich fand es auch teuer. Und wie wir wissen, es dauert bestimmt anderthalb, eine Stunde bis anderthalb Stunden, bis man aus dem Stadtkern überhaupt mal am Stadion ist.
Ja, 42, 21 gewinnt Irland und in England, also in London, und macht das Turnier auf jeden Fall wieder bunt und lebendig, falls es vorher nicht für euch war. Vielleicht einfach kurz zu den Fantasy-Sachen. Ich hatte James Lowe auf der Ecke und ist natürlich nach wenigen Minuten verletzt runter. Das war so nicht so gut. Aber genau, ich glaube, du und ich, wir haben kein gutes Wochenende gehabt dazu, aber.
Ich habe mein Team geändert und ja, dachte, ich hätte abgespeichert und habe irgendwie nicht abgespeichert. Deswegen habe ich noch, ja, deswegen lief es bei mir nicht so gut und ich meine, ich war sowieso schon auf Platz 30 oder so. Aber wer ist denn eigentlich gerade ganz oben? Das müssen wir
Also
nochmal
die oberste
kurz.
Plätze ist immer noch festbelegt, aber ich glaube, das hat sich durch dieses Wochenende so ein bisschen neu gemischt, weil kommen wir halt später dazu, aber Frankreich, viele Leute hatten vielleicht die Franzosen groß auf dem Radar, aber einige Leute haben nicht geliefert. Jalibert war verletzt, aber da kommen wir halt gleich nochmal dazu. Wollen wir dann kurze Pause machen
Schottland.
oder gleich weiter? Gleich weiter, okay.
Gleich, ja, kurze
Gleich.
Pause.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt machen wir weiter.
Ja, sehr gut. 26 zu 23 gewinnt Schottland in
Unglaublich.
Cardiff.
Ja.
17 zu 5 hat Wales tatsächlich geführt. Und vor dem Spiel hattest du gesagt, jetzt wäre die Zeit, Geld auf Wales zu setzen. Ich hatte es kurz überlegt.
Ich
Nach
auch.
meinem Erfolg vom ersten Spiel.
Also nach dem Irland-Spiel habe ich das gesagt. Ne? Dann habe, das muss man sagen. Dazwischen, zwischen den beiden Spielen, zwischen den 50 Minuten, haben wir gedacht, okay, jetzt müsste man Geld setzen. Ja. Wie bitter für Wales. Ich weiß nicht, steigen wir direkt ein mit diesem riesen Duselversuch oder?
Ich glaube, das war einfach so ein Wendepunkt. Also ich muss gestehen, wo die 3 Punkte geholt haben, habe ich da genau gedacht, eigentlich
Jetzt sind es 11 Punkte Unterschied.
ja, genau, ich dachte, Schottland kommt halt noch zurück, aber eigentlich müsste Wales das Ding nochmal sauber halten. Also, ich weiß nicht, was lernt man so? Was nimmt man halt da raus, Schottland? Wie bist du mit dem Gefühl, lass uns einfach vielleicht kurz Schottland im Fokus nehmen. Wie ist dein Gefühl nach den 3 Spielen für Schottland? Also jetzt haben wir irgendwie alles gesehen, aber gib mir so quasi dein Hot Take zu Schottland gerade.
Oh, also ich habe es ja eben auch nochmal geschaut. Also so, es hat nie so richtig geklickt, natürlich. Man hat nie richtig vorne gelegen. Ohne diesen wäre der Bounce, wäre der Sprung des Balls bei dem Kick nach den 3 Punkten anders gewesen, hätten wir eine ganz andere Diskussion. Also das hat mich so ein bisschen an England Light erinnert. Also öfters mal den Ball vertändelt, nie so richtig Zugriff aufs Spiel gehabt, nie den richtigen Spielfluss gehabt. Nur der erste Versuch oder der erste Versuch von Schottland war hier typisch rausgespielt mit nach außen spielen und dann legt der Winger den Versuch und danach, ja man, ich muss schon über Wales reden, weil Schottland kam irgendwie nicht damit klar. Wales hat irgendwie sehr basic gespielt, hat sehr oft sehr viele Leute in den Kontakt geschickt, hat ihre Bälle abgesichert. Hat eigentlich nichts Besonderes gemacht und irgendwie hat das Schottland nicht gepasst. Ich kann es aber auch, kann den Finger da nicht genau auf irgendeine Zahl legen oder auf irgendeine Situation. Aber man muss halt auch sagen, gut, das zeichnet Championship-Teams aus, solche Spiele zu gewinnen. Ne? Also auch mit so einem Duselball am Ende. Es kann auch im nächsten Spiel der Offload sein, den es bei den All Blacks gibt oder sonst irgendwas. Ne? Der dann zum Turnaround so wird. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich bin sehr gespannt auf, spielt Schottland jetzt als nächstes zu Hause gegen Frankreich? Ich glaube schon. Jetzt erstmal Pause. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob Schottland da einen in Aufregung versetzen kann, was ihren Angriff angeht. Ich glaube, die beiden Teams, die am meisten attackieren, offloaden, passen. Ja, weiß nicht, was sind denn deine Hot Takes von dem Schottland-Spiel? Wir müssen auch ein bisschen durchkommen mit der Zeit, ne?
Genau, ich kenne halt nicht das Ganze. Ich habe so quasi die erste Halbzeit und die letzte 20 Minuten, also Anfang von zweiter Halbzeit nicht gesehen. Mein Gefühl war, dass das, also wir haben uns so ein bisschen vorher prognostiziert, also Wales, ne, also ich habe ja gesagt, die werden halt dieses Spiel anvisieren, also da ist noch was zu holen, weil Schottland ist scheinbar Schottland und Wales ist zu Hause und bei den anderen Mannschaften werden die weniger zu holen sehen. Ich glaube, das ist noch besser gelaufen, als Wales hätte selber damit gerechnet, besonders diese
Ja.
Halbzeitführung. 17 zu 5, ne, tatsächlich. Und ich glaube, dass diesen Ankick nicht zu fangen und da den Versuch zu kassieren, bricht das Genick so ein bisschen. Ich kann nicht genau, ich müsste halt nochmal schauen, woran das halt liegt. Also, was war so die Verantwortung, wer hatte die Verantwortung und wie ist halt so entstanden? Müssen wir mal so ein bisschen genauer schauen. Aber ich glaube, das, was Tandy geholt hat aus den Leuten, ist irgendwie das Maximum. Und ich habe es vor ein paar Wochen gesagt. Ich glaube, es fehlt einfach. Und du warst vielleicht so ein bisschen nicht so zufrieden damit, aber ich glaube, es fehlt einfach bei Wales ein, zwei Leute, um nochmal so das Niveau anzuheben dort. Ich glaube, Tandy holt das Maximum aus den Spielen raus, aber es fehlt ihnen nochmal ein paar Geheimwaffen sozusagen. Und ich glaube, deshalb versuchen die mehr und mehr anderen Leuten noch ranzuholen, zu sagen, wen haben wir noch, wen gibt es halt noch. Dieser mit Costello auf 10 und so ein bisschen so umzuprobieren. Die wollen halt irgendwie noch was gucken. Also, wen haben die noch mal im Hinterkopf oder wen gibt es halt noch mal dort, den die halt noch mal, aus denen die halt noch mal ein bisschen mehr rausholen können, weil die sind so ans Limit, würde ich halt so sagen, fast von den Spielerkräften. Und Wainwright zum Beispiel ist unglaublich, ne? Also, der spielt halt extrem bombastisch. Und das, was hat so irgendwie fehlt, das hat so Jack Morgan oder noch diesen anderen Leuten, die meines Erachtens, also ich weiß halt nicht, wo die alle sind, aber verletzt oder was auch immer, aber noch so ein paar andere Leute, die hat so, wo man gesehen hat, ah, da ist noch ein bisschen Potenzial und da ist noch ein bisschen Hoffnung, aber Jack Morgan ist verletzt, ne, also länger verletzt und dann kommt halt nicht der nächste Dude. Und klar können die halt tackeln ohne Ende, aber das hat so ein bisschen teilweise gefehlt, so noch diese, besonders im Angriff, dann nochmal so noch eine Idee. Und ich glaube, deshalb hat es nicht gereicht für die 80 Minuten. Es hätte fast gereicht, wenn die nicht diesen Versuch einkassiert hatten. Aber die sind schon am Limit. Das ist irgendwie das Maximum meines Erachtens gerade, was Wales liefern kann. Zu Hause mit alles rauszuholen aus den Leuten. Und ein relativ wackeliger oder keine Ahnung, Mercurial Schottland gerade. So sehe ich halt das. Und ja, Schottland, ich hatte wieder hier, könnt ihr zu Hause für mich weinen, aber Van der Merwe in der Fantasy-Team und der hat er überhaupt mitgespielt, also teilweise irgendwie einfach nicht auf dem Level gewesen.
Über den Zenit
King
wahrscheinlich drüber.
Kinghorn, ja, maybe müsste ich vielleicht noch mal ein Review. Es hat nicht das, was ihr von ihm gewohnt sind, von Toulouse zum Beispiel. Finn Russell war phasenweise war es so ein bisschen gefährlich, was er getan hat. White als Gedränge hat, der so ein tolles Spiel gegen England hatte, war so Mixed Bag für mich tatsächlich. Ich glaube, nach dem Höhepunkt von dem Spiel gegen England waren die Schotten irgendwie so ein bisschen unsanft auf den Boden gebracht letzten Endes. Und ich glaube, die können halt dankbar sein, dass Darcy Graham diesen Versuch gelegt hat. Und dass Finn Russell einfach so ein Talent ist, dass er so nochmal irgendwas zaubern kann. Ich glaube, ohne diesen Versuch und ohne Finn Russell, ja, keine Chance gehabt.
Ja, aber man spielt zu Hause gegen Frankreich. Nochmal zurück zu Wales. Ich denke, Sam Costello hat ein gutes Spiel gemacht, gute Kicks. Man hat auch gemerkt, dass er dann als er ausgewechselt wurde, dass es ein bisschen runterging. Zusammen mit Thomas Williams ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann Josh Adams. Ich denke auch, dass, okay, Joe Hawkins hat noch am schwarzen schlechten Tag mit dem Tackle in der vierten Minute, dass er dann raus musste. Und sie dann aber einen Versuch erzielt haben. Ne? Das muss man dann auch erstmal sagen. Ne? Sind dann in Führung gegangen. Und ich denke auch, Eddie James, der Outside Center, die haben ganz gut gearbeitet. Und wie du gesagt hast, das wird das momentan Beste sein, was man aus den Leuten wahrscheinlich rausgeholt hat. Aber ich denke, auf der Performance kann man aufbauen. Also, das war jetzt gar nicht so schlecht.
Auf den Performance, ja, genau, auf den Performance kann man aufbauen. Es kommt aber dann das nächste, also jetzt ist Pause-Woche, dann danach muss Wales nach Irland. Und das wird einfach nicht reichen, glaube ich mal. Ne? Also das gesamte Spielsystem und mit den Leuten, also ich glaube, dass es halt nicht ausreichend ist. Wie gesagt, wir müssen mal aufheben für vielleicht nächste Woche so in so ein Big Picture Thinking Sache. Williams, Wainwright, Jenkins zum Beispiel, haben die Top-Top-Leute. Man hat einfach gesehen, dass es lässt so ein bisschen nach an der einen oder anderen Stelle, wo die quasi entweder verletzungsbedingt oder grundsätzlich ausgewechselt waren. Schottland, weiß ich halt nicht. Ich hatte gehofft, du hast vielleicht eine Antwort, aber Schottland bleibt Schottland. Jetzt keine Ahnung, was sie halt im nächsten Spiel machen und dann vielleicht am Ende gewinnen die in Dublin oder sowas. Also
Ja,
die
und zu
Frage
Hause
wäre
gegen
vielleicht,
Frankreich.
die Frage ist vielleicht
Schottland bleibt
nochmal,
Schottland.
ja, die Frage ist vielleicht nochmal, Gregor Townsend. Er gewinnt mit Schottland das Spiel gegen England. Verliert natürlich, das haben wir gesagt, gegen Italien. Aber wo geht's das hin? Das ist auch so ein Thema, was wir uns vielleicht aufheben müssen. Aber für mich ist es so ein bisschen die Frage, was ist so für Schottland so die Messlatte oder woran wird Schottland quasi gemessen? Schwierig. Und der hatte ja, das hast du, glaube ich, mal gesagt, es gibt Gerüchte, dass er. Ich meine, sein Vertrag oder seine Verbindung mit Newcastle Falcons ist so ein bisschen
Nein,
zu dubios,
aber er hat
oder?
doch schon unterschrieben, dass er nach der Weltmeisterschaft dahin geht.
Das war aber nirgendwo bestätigt, das war so nur ein Gerücht, soweit ich weiß.
Nee, das war doch schon das. Okay, es war nur der Telegraph, aber.
Ja, genau, deshalb, ja.
Na gut,
Ich
aber
glaube, das ist halt nur so ein
sagen wir
Maybe.
mal, er bleibt jetzt noch auf jeden Fall bis zur Weltmeisterschaft. Das heißt, diese Six Nations
Ja,
Kampagne.
nee, also das ist also die Frage, also. Das ist also die Frage, die ich mir stelle und vielleicht beantworten wir das nächste Woche. Aber die Frage ist, warum, wenn Schottland, also was will Schottland in Six Nations und in der Weltmeisterschaft erreichen? Mal eine Top-Mannschaft schlagen, aber dann auch irgendwie eine Gruppenphase aus? Weiß ich nicht. Heben wir auf für nächste Woche.
Ja, was ist halt vor allem die Messlatte, wenn man noch nie die Six Nations gewonnen hat? Und wenn man jetzt eigentlich alle sagen halt, naja, das ist jetzt hier die beste Mannschaft seit langem. Bester Verbinder, bester Flyhalf, den man hat, sagen einige weltweit gerade, British and Irish Lions Starter. Und dann schafft, also ist ein zweiter Platz
Das
schon ein Erfolg?
ist der Punkt, das wollte ich halt bei dem Irland-Spiel halt noch bringen. Jack Crowley zum Beispiel ist halt nicht so ein World Star, aber hat andere Leute in Szene gesetzt und eigentlich sind die anderen Leute besser. Und vorher bei Irland war es halt 6 und 6 und 6 und dann haben die irgendwann gemerkt, boah, das ist zu einfach, wenn alles über 6 läuft. Und dann war es halt so, vielleicht, wenn wir es nicht aber alles über den 10 laufen lassen, haben wir mehr Chance. Und ich sage nicht, dass Schottland alles über Finn Russell lässt, aber das ist so ein bisschen die Frage von, sind die anderen Leute, wollen wir, dass die anderen Leute mehr in Szene gesetzt werden? Kann er das hart machen? Ist es halt sein Thema? Ist es ein Spielermangel? Haben die vielleicht nicht überall gute Leute? Die Gasse war halt nicht so besonders gut, phasenweise in beiden Spielen oder in allen drei Spielen letzten Endes. Wie gesagt, lass uns das als Gesamtthema mal aufheben. Ein letztes Spiel dieses Wochenende gab es Frankreich gegen Italien. Ich muss mal sagen, ich habe das ganze Spiel geschaut und fand das ziemlich grauenhaft zuzugucken. Also,
Underwhelming. Ich habe
uff.
es auf dem Telefon geschaut. Ja, ich will jetzt nicht sagen, also einige haben gesagt, hier Frankreich wird sonst hier hoch gewinnen und man hat vielleicht auch das Gefühl, aber ich meine, zwischen der 30. und der 70. Minute hat Frankreich keine Versuche gelegt. Ne? Also man ist da versuchlos geblieben und phasenweise war es schön von Frankreich, aber das waren halt recht kurze Phasen, wie du. Ja, also das, ja.
Ich sah so aus, als ob wir auch nicht so wirklich so mental dabei waren. Also ich habe mit einem Freund so hin und her geschrieben und wir waren ein bisschen erstaunt, weil ich glaube, dass es schon für Frankreich früher bekannt war, dass Jalibert das für diese Woche nicht schafft. Also anscheinend hat er eine Wade so ein Problem. Und das heißt, dass Ramos wusste schon länger, okay, ich stehe auf 10 und hat bestimmt am Training auch gestanden. Aber es sah so aus, und Azizogbe auf 15 und so aus, also sah so aus, als ob die kurz vorm Spiel irgendwie in der Kabine dann die Mannschaften aufgestellt wurde, so auf eine Zigarettenpackung. Und dann so, hier, Thomas, übrigens, Bro, du musst halt auf 10, ach Scheiße. Und alles auch gesagt, ja, okay, dann gehe ich vor Schluss, oder? Und dann haben hat jemand noch Bock auf der Ecke, da ist noch ein Platz frei. So sah es teilweise aus. Und wenn Dupont nicht dabei gewesen wäre, hätte Franke das Spiel verloren, garantiert. Also, das war Dupont in der Verteidigung, an den Rocks und im Angriff, hat er einfach alle Fäden in der Hand gehabt. Und da siehst du, wie es halt so war in den beiden ersten Spielen, weil Dupont so ein Secondary Dude, so nicht so im Vordergrund und war alles Jelly Bear. Und jetzt war es halt ohne ihn extrem wichtig, dass Dupont wirklich da zeigt, warum er quasi bester Spieler in der Welt ist gerade oder vielleicht grundsätzlich oder forever and ever. Ich muss halt so gestehen, dass es gab so eine Zeit, es war 1908, ganz lange. Und ich habe gedacht, Italien ist ganz nah dran, aber die werden hier nichts gewinnen und die werden halt nicht nah dran kommen. Und es war so ein bisschen so wie ein großer Dude hat den Arm raus und Italien versucht mit den Fausten zu schlagen, aber es geht in die Luft so ein bisschen. Weil im Angriff teilweise nicht, dass sie Ideen, also ohne Ideen waren, die hatten Ideen, aber es hat nicht einfach geklappt. Und also Italiener hatten extrem Angst, wenn die in den Kontakt gegangen sind, dass sie den Ball verlieren, dass Frankreich das erobert. Und das hat so ein bisschen den gehemmt, so ein bisschen oder so eingeschränkt sozusagen, ne?
Ja, da würde ich zustimmen. Also wie gesagt, das Spiel war jetzt, ich habe es auf dem Handy mehr oder weniger geschaut, und weil wir jetzt Sonntagabends aufnehmen, konnte ich es mir nicht noch ein zweites Mal anschauen. Ja, ich
Ich
meine,
bin froh,
gehofft
wenn
hat
du überhaupt ein Spiel anschaust. Meist kommst du und sagst, ich habe nichts gesehen und habe nichts geschaut. Ganze Wochenende
man. So
war
ein
auf der
Quatsch.
Skipiste.
Ich war einmal Skifahren dieses Jahr, in dieser
Ja.
Saison überhaupt. Einen halben
Ja,
Tag
ich war vor
oder so.
10 Jahren
Und
Skifahren.
ich wohne an den Alpen, eine Stunde weg von den Alpen.
Ja, genau. Wir
Ah.
machen das schon seit über 8 Jahren. Ich war kein einziges Mal in den Alpen.
Du wohnst aber auch in Berlin.
Miafu war extrem gut. Wichtig ist auf jeden Fall auch, wenn man ein war er vielleicht als Spieler des Tages nominiert am Ende. Wichtig ist auf jeden Fall dabei, dass man halt quasi Gott bedankt, weil nur deswegen ist man dort vor Ort. Jesus sogar. Und ich war so ein bisschen überrascht, ich muss so sagen, der hat, glaube ich, mal 80 Minuten gespielt, Miafu. Der ist ein riesen Dude und der sah halt noch fit aus. Also es macht mir so ein bisschen Angst, dass er trotzdem so gut aussah am Ende und hat so ein extrem, also hartes Spiel durchgemacht, viele Läufe auch selber gehabt, viele Meter gemacht. Fand ihn extrem stark. Menoncello hat es so wenig für meinen Geschmack, so Ball in der Hand tatsächlich. Aber ja, ich glaube, aus dem Spiel sind wir nicht so viel schlauer bei Frankreich, aber die haben einfach genug getan. Weiter geht's. Oder gibt's noch was
Schade,
sonst Besonderes?
man hat sich mehr erwartet, irgendwie so ein bisschen. Nachdem es vor
Hm.
2 Jahren da Italien am Sieg geschnuppert hat, sage ich mal so, man spielt nicht in Paris. Ja, vielleicht hätte das Wetter Italien in die Karten gespielt, aber das war jetzt auch nicht der Fall. Also es war halt das erwartbarste Outcome von den 3 Spielen von dem Wochenende und leider auch nicht so toll. Also dafür hatte man aber halt einen super Samstag, ne? Das muss man auch sagen.
Am Samstag gab es auch in
Oh.
Belgien gegen Deutschland. Das war ein hartes Spiel anzuschauen. Ich wurde hart. Die Kommentatoren mich nicht anschließen und sagen, dass Deutschland hätte viel mehr rausholen können oder dass sie halt noch dabei waren. Ich fand, im Angriff war das, oder beziehungsweise der Plan im Angriff war sehr basic und es ging halt auf, irgendwie das Spiel eng zu halten. Und auch wo es eng war, hatte ich nicht das Gefühl, dass Deutschland irgendwie gefährlich ist im Angriff. Und Belgien war auch nicht so, keine Ahnung, Weltklasse, aber
Ja,
immer
alle
mal
drei Versuche
wieder.
kamen von Lineout Malls, oder?
Du,
Glaube
das ist
ich.
eine gute Frage. Aber grundsätzlich glaube ich mal, ja, Deutschland sehr, sehr stark gekämpft, sich quasi wirklich hingehalten auf jeden Fall. Hätte England vielleicht nochmal eine Schippe abschneiden müssen. Aber irgendwie so hat mir was gefehlt im Angriff. Also ich weiß auch nicht, wie viel die Leute so wirklich Zeit miteinander hatten oder so einen Plan hatten, aber die hohen Kicks und dann versuchen bei so den 50-50-Dinge dabei zu sein, das war irgendwie nicht so ausreichend. Es war lange eng, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass Deutschland sehr gefährlich ist, oder?
Die Bits und Pieces, die ich vom Spiel gesehen habe, da würde ich zustimmen. Ich hatte sogar eher das
Schon
Gefühl,
wieder
dass
Skifahren, ne?
ich war nicht Skifahrer da. Ja, ich habe vor dem Spiel eigentlich gesagt, dass ich Belgien mit 20 Punkten vorne sehe. Aufgrund der Vergangenheit, dass die halt in dem Rapid Charge gespielt haben, haben vielleicht jetzt nicht alle mitgespielt und es ist natürlich sehr schwierig über Kreuzvergleiche und bla, und das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, bla bla bla. Trotzdem Heimspiel, heimisches Stadion, 20 Uhr, es geht gegen den größten Nachbarn in Europa, denen alle eigentlich nicht mögen. Ja, war vielleicht auch ein bisschen überrascht von Belgien, dass da nicht auch noch mehr kam oder so. Gut, aber dann würde ich trotzdem auch nicht damit mitgehen, dass Deutschland da irgendwie trotzdem noch in Reichweite war oder dass die Belgier schlagbar waren. Nee, ja, schade. Ich weiß jetzt nicht, ich frage mich, was sich eigentlich groß ändern würde, wenn man absteigt. Das Spiel gegen die Schweiz steht ja noch aus. Es war noch nie so einfach, sich für eine Weltmeisterschaft der Herren zu qualifizieren wie jetzt. Selbst so ein Team wie Hongkong, China und Simbabwe, die unbestrittenerweise, denke ich, die schwächsten Teams sind, haben sich qualifiziert, ne? Es haben sich vier oder drei zusätzliche Mannschaften aus Europa schon mal per Default qualifiziert. Und es wäre noch die Chance gewesen, dass sich ja, wie gesagt, schon Belgien auch noch qualifiziert. Also davon war man ja jetzt recht weit weg schon. Und selbst wenn man jetzt absteigt, also oder selbst wenn man jetzt nicht absteigen würde, also was soll sich in den nächsten ein, zwei Jahren groß ändern?
Ja,
An den
so schon.
Strukturen, an der Qualität, an der Rugby-Bundesliga, an den Spielern. Weiß nicht, ich glaube, man war nie besonders schlecht. Man hat Punching above its, wie heißt es, Punching above its weight. Ich glaube, es ist sehr schwierig zu vergleichen mit Spanien und Portugal und die Strukturen da und Siebener und welches Geld da reinfließt und wie viele Spieler da spielen und wie groß das Land ist und bla bla bla. Aber ich habe das Gefühl, wir haben damals alles, wie du gesagt hast, bei Wales, man hat
Ja,
der
genau.
Coach, Trainer hat alles rausgeholt bei dem Spiel gestern. Und ich glaube, wir haben auch vor ein paar Jahren mit den Leuten all das Maximum rausgeholt. Und jetzt ist es vielleicht ein bisschen schlechter geworden. Und damit muss, es ist nicht ganz schlecht geworden, aber die anderen sind halt auch weitergezogen.
Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen, also man ist so ein bisschen nüchtern jetzt halt so, nachdem man wirklich diesen Sieg gegen Rumänien gefeiert hat. Ändert sich in dem Gesamtkontext hat nicht so viel. 30-24 gewonnen, toll, geil, Momentum rausgebracht. Dann 68-12 verloren, deutlich gegen Portugal. Und dann jetzt das Spiel, ja, knapp 18-3. Es sah so aus, als so ein bisschen die Puste fehlt am Ende, also das bisschen so raus ist, tatsächlich. Und wie du es gesagt hast, das fiel mir auch so ein bisschen ein, dieser Wales-Vergleich auch mit, vielleicht ist da alles raus, was zu holen ist. Also es sind halt nicht irgendwelche versteckten Spieler, die wir halt nicht kennen, die halt quasi für Deutschland spielen könnten. Oder wenn es die geben würde, man müsste den irgendwie, so wie damals, so teilweise auch bezahlen oder die herbringen und in den Mannschaften stecken und so weiter und so fort. Und ich glaube, dieses Linked-Up-Thinking, dieses Gesamtkontext und Gesamtkonzept fehlt oder beziehungsweise es fehlen halt so die Mittel halt dazu. Zum einen das und zum anderen, die anderen Mannschaften sind einfach ein bisschen vorbeigezogen und woran das genau liegt bei Georgien oder Spanien oder Portugal oder so weiter und so fort, das wissen wir ins kleinsten Detail nicht, aber du hast ja Spielerpool oder Mengen an Spieler, berechtigte Spieler und solches. Das ist halt so ein Thema auf jeden Fall, die Dichte sozusagen, also den gesamten Zuwachs, was es quasi von Leuten gibt. Für Deutschland gibt es halt noch Leute, die natürlich zum Beispiel in Frankreich spielen. Da gibt es einige Leute, die professionell, semi-professionell spielen. Und die Problematik bei diesen ganzen Leuten hat tatsächlich ist, die werden halt quasi in Frankreich oder die sind halt in Frankreich beliebt, weil die werden halt da unter, also stehen da unter Vertrag und die sollen halt quasi für Clubmannschaften halt spielen. Die sollen halt nicht für irgendwelche, in Anführungszeichen, Amateurspiele nach Deutschland reisen oder für Deutschland spielen, weil die besonders in diesen Zeit die Lücken schließen, die die ganzen Franzosen hinterlassen, die quasi für die Nationalmannschaft oder in anderen Mannschaften quasi in Six Nations quasi auch teilweise spielen. Und deshalb ist halt grundsätzlich dieses Thema, man hat gute Leute, aber wo spielen die? Und erst recht zu diesen Jahreszeiten sind die halt auch gefragt bei den Clubmannschaften, die letzten Endes deren Arbeitgeber sind. Und die Arbeitgeber sagen nicht, ich stelle dich hier mal frei für 3, 4 Wochen, damit du Rugby, das, was du bei uns machst, spielst für jemand anderen, in dem Fall, weil, falls du dich verletzt und so weiter und so fort. Und das ist so ein großes Thema, die Verfügbarkeit der Spieler. Und du hast es auch letztes Mal gesagt, also von den anderen Mannschaften hat man auch viele Leute, die auch im europäischen Ausland dann spielen und dafür Geld verdienen und solches. Aber in Deutschland hat man einfach nicht riesen Pool an Leuten. Und deshalb war es gut zu sehen, dass man das Spiel eng halten könnte. Nur ich wüsste auch nicht parat, was wäre jetzt die Lösung. Und du bist ja viel involvierter in das gesamte Business als ich. Aber da fehlt mir so, es hat so mir ein Rätsel, wie man dieses Joined-up-Thinking mit den Clubmannschaften und Bundesliga und was ist quasi das gesamte Konzept für, wo sollen die alle hineinfließen, diesen Spieler? Sollen die Leute, die jetzt groß werden in Berlin, sollen die sagen, boah, mein Ziel ist, Nationalmannschaft zu spielen? Oder wäre es halt nicht mein Ziel, das professionelle Rugby-Spieler zu sein? Dann ist es vielleicht so ein Widerspruch teilweise.
Gesamtkontext, das ist natürlich schwierig. Ich denke, es geht nur in Deutschland, Rugby etwas weiter voranzubringen, wenn man als Team, wenn alle an einem Strang ziehen, eine Vision haben, eine Mission haben. Ich höre mich schon an wie ein Berater, der in eine Firma kommt. Aber es muss klar sein, also was ist denn, also wollen wir die 15er Herren-Nationalmannschaft, wollen wir die 15er Damen-Nationalmannschaft, soll 7er weiter gefördert werden? Also was ist das Endziel? Ist es die Teilnahme der Herren-Nationalmannschaft, der 15er, an einer Weltmeisterschaft das Ziel? Ne? Wenn das ganz rechts das Ziel ist, was sind dann die Steps? Was ist der kritische Pfad, der dahin führt? Ne? Da muss man halt Schritt A, B, C, D, E machen mit Beteiligten 1 bis 50. Und die müssen sich alle mal darauf einigen, dass das vielleicht das Ziel sein soll. Und da sehe ich schon, selbst auf unter unserem niedrigen Niveau, sehe ich da schon schwarz.
Ja.
Also schau dir mal an, googelt einfach mal, geht auf Klabbi oder schaut mal an, Anzahl Jugendspieler Deutschland U16, U18, U20. Ja, das ist meine Aufgabe für die Leute, die hier zuhören. Es werden nicht viele sein. Und dann schaut mal, wie viele Leute gerade hier Rugby spielen in Deutschland, ne? Und dann kann man mal schauen, wenn es halt nur irgendwie 80 U18-Spieler in Deutschland, in Gesamtdeutschland gibt oder so, ja, und wir aber hier in den Ligen, hier spielen 1.000 bis 2.000 Leute. Also die Zahl ist sehr verschwindend gering. Und deswegen gab es ja Bestrebungen, dass halt mehr auf Jugend gesetzt werden soll und Jugend gefördert werden soll und auch eigene Talente hochgezogen werden sollen, anstatt dass man Leute aus dem Ausland reinholt. Das wurde ja wiederum auch schon wieder von einigen Vereinen torpediert, ne? Die aber auch keinen Gegenvorschlag hatten. Und da sieht man schon, wie zerstritten alles ist und welche unterschiedlichen Sichtweisen die Leute haben. Weil es ist halt einfacher, wenn du jemanden aus dem ich, okay, das ist jetzt ein bisschen detailliert, aber ich habe noch den Rugby Club unter Föhring Instagram-Account, dann noch den Facebook-Account. Jede Woche schreiben mir Leute aus Georgien, Südafrika, Nigeria, Simbabwe, Südamerika Nachrichten mit ihren CV, Rugby-CVs und mit ihren Videos und wollen nach Deutschland kommen und arbeiten. Eine Ausbildung zum Krankenpfleger machen, zum Fleischer oder was auch immer. Und die sind natürlich auch nicht schlecht als Rugby-Spieler, ne? Also so einen georgischen Prop hätte ich gerne. Wenn der irgendwie in der zweiten Liga Georgien spielt, der wird hier bestimmt durch lange
Könntest du
Erfolg
endlich mal in
haben.
die Rente gehen?
Ja, dann könnte ich endlich mal in die Rente gehen. Was ich sagen will, es ist viel einfacher, so jemanden rüberzuholen, dem vielleicht, also in München für uns ist es nicht einfach und wir machen es auch nicht. Aber für andere, die sagen dann, ja, okay, dann kommt er rüber, wir besorgen ihm eine Ausbildung, als was auch immer. Irgendwer stellt ihm noch eine Wohnung, ne? Wenn das vielleicht nicht in der Großstadt ist, dann ist es auch einfacher, eine Wohnung zu finden. Oder der wohnt in irgendeiner Rugby-WG. Ja, gut. Und der spielt dann halt. Und der ist dann auch richtig gut. Und dann hast du halt mal drei, vier solcher Leute oder so. Und dann fließen da halt vielleicht ein paar hundert oder ein paar tausend Euro hin, anstatt halt irgendwen Geld zu bezahlen, der in die Schulen geht und und Rugby in Schulen vertritt oder so. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich sage auch nicht, dass ich die Lösung habe. Kann man sehr viel gerne drüber diskutieren, aber
Heute
ja,
nicht.
heute nicht mehr. Was gab es sonst noch? Fragst du mich jetzt.
Nee, vielleicht einfach so zum Abschluss. Also grundsätzlich werden wir halt sehen, wie es halt dann für Deutschland halt so weitergeht. Am Ende, du hast den Überblick, es geht um den Gesamtwertung für diesen, also es geht nicht nur um diesen Teil der Championship, sondern das Gesamtwertung, dann diese Playoff-Spiele und so weiter und so fort. Ja, wir werden einmal sehen, wie es für Deutschland dann in diese, ja, unter dem Level von der Six Nations zu sagen ist. Was gibt es halt noch?
U20 und Super Rugby.
U20, krass. Ja, Rugby Royalty. Tom Wood, Sohn von Keith Wood, spielte für Irland am Freitag und
Hat nicht der Großvater auch schon für Irland gespielt?
für Munster auf jeden Fall, für Irland, das weiß ich nicht.
Ja. Naja, okay. Also
Genau,
die haben gewonnen.
aber. Genau, und krass, auch ziemlich teilweise ziemlich krass, wie die hat spielen hat dort, ne? Also schon ein sehr starkes Level, muss man sagen. Das war ich auch so ein bisschen überrascht.
Okay, hast du viel, also England U20, also Irland U20 hat England U20 31, 21 geschlagen. Wales U20 hat Schottland U20 31, 21 geschlagen. Das gleiche Ergebnis, ja, nur umgedreht. Was hast du denn davon gesehen?
Ach so, ich habe Extended Highlights von den Irland-England-Spiel gesehen und fand das einfach so phasenweise ziemlich ähnlich zu das Gesamtkonzept, wie es halt bei den Herren-Nationalmannschaft ist. Also ich finde, dass die hat wahrscheinlich der Sprung in die Herrenmannschaft nicht so weit wäre bei manchen Leuten.
Okay.
Und das ist, warum es mich so ein bisschen überrascht, weil ich vorher gehört hatte, dass es so nicht so eine Mega-Generation ist, gerade bei der U20. Aber in den letzten Jahren war Irland halt quasi die beste U20-Mannschaften. Und es fehlt halt quasi in der Herren-Nationalmannschaft die Leute von den letzten paar Jahrgängen sozusagen. Und das ist halt so, wo es ein bisschen so ein Rätsel für mich ist. Jetzt sagt man, dass es halt nicht so eine gute Vintage ist sozusagen. Aber trotzdem dachte ich, wie gesagt, Tom Wood extrem gut. Es gibt einen Dude, der ist ja gerade in der Lancer Academy gebracht worden aus Südafrika. Hoffentlich natürlich, dass er für Irland spielt dann. Genau, aber so manche Leute und grundsätzlich einfach das Spielsystem, wie die spielen, könnte halt relativ leicht übertragen werden für die Herren-Nationalmannschaft. Das war so eine deutliche Überraschung für mich. Also ich gucke halt
Okay.
wenig bis auf gar keinen U20. Nur immer mal wieder. Und das war halt so, wo ich dachte, naja, die Übersetzung in die Nationalmannschaft wäre halt gut, auf jeden Fall.
Okay. Ja,
Vielleicht muss
jetzt
es für heute reichen, sonst
Super
sprengen wir den
Rugby,
Rahmen.
schaut euch, man kann Super Rugby jetzt umsonst auf dem YouTube-Kanal von Super Rugby Pacific anschauen, also einfach YouTube Super Rugby eingeben, ohne Blocker, ohne irgendwas, nicht illegal, ganz normal der YouTube-Account von Super Rugby. Ich habe ein bisschen was geguckt. Überraschendes Ergebnis wahrscheinlich, dass die Crusaders zu Hause gegen Brumbies verloren haben, und zwar 24-50, wobei die letzten zwei Versuche, glaube ich, in den letzten Minuten gefallen sind. Aber ja, Brumbies hatten eine Fünferquote, total verrückt. Aber ja, schaut gerne Freitagmorgens, wenn ihr nicht arbeiten müsst, ein bisschen Super Rugby.
Und nicht auf die Piste sein müsst.
Und nicht auf die Piste sein
Aber
müssen.
dazu machen wir heute Schluss. Dieses
Okay.
Wochenende ist Pause bei
Pause.
den Six Nations. Wir sehen
Wir
uns
machen
sowieso
Pause.
nächste Woche für einen kurzen Chat, zumindest Austausch. Mal gucken, was wir berichten können. Vielleicht so Big Picture Thinking. Aber vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Fantasy Rugby. Und schickt uns gerne eure Fragen an fragen@vorpass.de. Also bis bald wieder bei Vorpass.
Verpasst.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Vorpass, der Rugby-Podcast mit Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.